Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Oskar Peer ist 82-jährig. Er wurde in Lawin im Unterengadin geboren und lebt heute in Chur. Vor einem halben Jahrhundert ist seine erste Erzählung in einer Zeitschrift erschienen: Das alte Haus. Jetzt liegt sie erstmals in Buchform vor, und zwar zweisprachig, rätoromanisch und deutsch. Hören Sie Oskar Peer im Gespräch mit Hardy Ross.
Das alte Haus, so heißt die Erzählung, Oskar Peer, die Sie jetzt auch auf Deutsch vorlegen. Sie haben sie geschrieben vor einem halben Jahrhundert als junger Schriftsteller. Sie waren damals 24-jährig, als sie publiziert wurde zuerst. Und zwar im Challenger Ladin in einer kürzeren Fassung. Jetzt hat Mevina Burger diese Erzählung wieder herausgebracht, mit einem informativen, schönen, einfühlsamen Nachwort auch versehen, beim Limmat Verlag. Und wenn ich diese Erzählung heute lese, dann habe ich zuerst einmal von der Geschichte her das Gefühl, diese Geschichte ist nicht 50 Jahre alt, sondern sie ist ganz neu. Denn es geht unter anderem auch darum, dass wir hier ein Dorf kennenlernen, weit weg, hoch oben in den Bergen, zuhinterst im Tal, einen Mann, der Schulden hat, und einen mächtigen Gemeindepräsidenten, der das Geld hat und der eigentlich nichts anderes will als spekulieren. Er will jetzt dieses Haus dem anderen Mann abjagen, muss man sagen, und er will es als Spekulationsobjekt. Das ist ja genau das Thema, was wir heute häufig haben, wenn zum Beispiel von Graubünden die Rede ist, vom Engadin, Ober- und Unterengadin, Spekulation mit Häusern und dann alles Schlechte, alles Üble, was daraus hervorgeht für die Landschaft, für die Einheimischen. Das scheint mir interessant. Vor 50 Jahren eine wunderschöne Parabel geschrieben, Oskar Peer, auf Spekulation, auf diese Bündnerhäuser, die plötzlich eigentlich keine Häuser mehr sind.
Ja, ich weiß nicht, ob es damals eine Prophezeiung war im Hinblick auf unsere heutige Zeit, aber wenn man die Situation sieht, wie sie heute da ist, dann hat es schon etwas Typisches. Das Oberengadin, die Situation dort, die kennt man schon seit langem. Nun, vor allem seit dem Vereinigten, das muss vielleicht einmal gesagt werden, gehen immer mehr Leute auch ins Unterengadin. Das Land wird immer teurer. Zum Beispiel so teuer, dass in der Gemeinde Sent ein Einheimischer nicht mehr das Geld hat, um Bauland zu kaufen, für sich selber. Es kommen reiche Leute, kaufen sich ein Haus und wohnen da. Die Spekulation ist da. Und das Üble daran ist natürlich, dass sehr viele Leute, die ein Haus besitzen, Engadiner, die verkaufen das Haus für gutes Geld, gehen weg, und die Zurückbleibenden wissen nicht, wo sie wohnen sollen.
Weil dadurch eben auch die Mietpreise, die Grundstückpreise, die Baupreise in die Höhe getrieben werden.
Genau.
Dahinter stehen aber letztendlich doch die Einheimischen, ich sage es mal ein bisschen pauschal, bei Ihnen in Ihrer großen Erzählung jetzt, Oskar Peer, in dieser Erzählung Das alte Haus, steckt ja auch ein Einheimischer dahinter, nämlich der Wirt und Gemeindepräsident Lemm. Also nicht ein böser Ausländer, sondern ein mächtiger Potentat, der auch wenig Hemmungen kennt, der politisch die Strippen, die Fäden zieht.
Ja, man könnte ihn als Bösewicht bezeichnen. Nun habe ich ihn nicht als Bösewicht gemeint. Ich versuche einfach, einen Menschen zu zeigen, wie er nun einmal ist. Er ist einfach so. Ein gieriger Mensch, er möchte alles haben. Er möchte vor allem dieses alte Haus, das verschuldet ist bei der Gemeinde, an sich reißen. Und auch das Land, das dazu gehört, weil sein Land daran grenzt. Und er bringt es am Schluss fertig. Er hat seine Anhänger, seine Clique im Dorf. Während ein paar wenig Leute zum Protagonisten, zum Jasperflure halten. Der sucht überall das Geld, um die Schulden zu bezahlen, so könnte er sein Haus behalten, geht vom einen zum anderen und überall gibt's lauter Absagen. Einmal ist es ein Bäcker, einmal ist es ein reicher Bauer, einmal ist es eine Freundin, die Geld hat, aber die dank einer geizigen Tante das Geld nicht geben kann. Und am Schluss steht er da und während eines Balls, da trinkt er zu viel und geht hin und unterschreibt den Vertrag. Und damit ist die Sache gelaufen. Und in der Verzweiflung weiß er nicht, was machen, und zündet dann das eigene Haus an und geht weg über die Berge.
Also eine tragische Geschichte und auch eine Geschichte jetzt nicht nur, die schon vorauszeigt, Oskar Peer, auf Spekulation, auf das, was aus diesen schönen alten Bündnerhäusern eines Tages werden wird, sondern auch eine Geschichte, die hineinleuchtet mitten ins Dorfleben. Und das Dorfleben ist ja sehr häufig auch in der Literatur die heile Welt, vor allem auch dann im 20. Jahrhundert, als die Städte aufkommen mit dem Proletariat, nicht? In den Dörfern funktioniert's noch, da nimmt man Rücksicht aufeinander und so weiter, wie das Klischee, wie die Idylle will. Aber in ihrem Dorf geht's nicht so zu und her. Da gibt's eigentlich keine Solidarität mit diesem Mann, der völlig unverschuldet jetzt das Haus seiner Familie, das schon hunderte von Jahren in der Familie ist, nicht mehr halten kann. Und der Pfarrer sagt mal, beim Geld hört die Nächstenliebe auf. Das ist eine harte Kritik.
Ja, diese berühmte heile Welt eines Bergdorfes, die wunderschöne Landschaft, die hübschen Häuser und so weiter. Diese heile Welt ist außen vorhanden, aber in den Menschen nicht. Man meint manchmal, dass die Leute in den Bergen, dass die ein bisschen besser seien, weniger egoistisch als in den Städten. Das stimmt nicht, es ist manchmal umgekehrt. Und manchmal ist es gerade so, dass je kleiner das Dorf ist, desto enger und engherziger und geiziger und habgieriger einzelne Menschen sind, nicht alle. Es gibt immer wieder solche, die helfen, aber es gibt die Bösewichte, die sind schon da.
Dann gibt's ja diese Hauptfigur, diesen Jasper, der eben, wie Sie jetzt auch erklärt haben, in einem offenen Schluss im Niemandsland landet, weil er das Haus anzündet, er kann's nicht halten. Da gibt's einen Bruder von Jasper und der ist verschollen und das fand ich beim Lesen auch eine interessante Gegenposition, die wir auch aus anderen Ihrer literarischen Werke kennen, Oskar Peer. Die Gegenposition wäre Auswandern. Dieser Bruder ist ausgewandert nach Amerika und der Jasper hat noch in Erinnerung, wie er gesagt hat, er möchte dieser Enge und den engstirnigen Menschen dieses Tales möchte er entfliehen, aber er ist verschollen, er ist verschwunden. Also eine Utopie, die auch nicht unbedingt ins Paradies führt, dieses Weggehen und neue Ufer suchen.
Ja, er ist noch ein junger Mensch und er hat natürlich diesen Traum, wegzugehen und so weit wie möglich weg. Er hat ja Streit gehabt mit dem Vater. Der Vater hat ihn aus dem Haus vertrieben, weil er Geld vergeudet hat, das Geld der Familie. Und daher ist er verschollen. Und später, als er weg ist und nicht mehr zurückkommt, jahrelang wartet Jasper vergebens, dass er kommt und stellt sich dann vor, das ist dann sein Traum. Wer weiß, ob er vielleicht doch nach Amerika gegangen ist. Und jetzt erwacht dieser Traum des Bruders, den er sehr geliebt hat, in ihm selber. Und er stellt sich das vor. Vielleicht auch, dass er zurückkommt, möglichst als reicher Mann, damit er seine Schulden bezahlen kann und so weiter.
Diese Figur des Verschollenen, die kommt auch in anderen Ihrer Werke vor. Ist das auch vielleicht eine kleine Ecke in Ihrer eigenen Persönlichkeit drin, die solche Träume mal hatte, weggehen, ganz weggehen, wirklich fortgehen? Sie sind natürlich weggegangen aus Ihrem Heimatdorf ins Unterland, aber dann doch eigentlich nicht nach Übersee, also nicht in die Kolonien aufgebrochen. Ist das ein bisschen eine eigene Sehnsucht?
Bei mir blieb es beim Traum. Und zwar in der Pubertät kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, dass ich dachte, ich weggehen und zwar möglichst spektakulär, indem ich die Eltern verlasse. Das war die Zeit der Opposition zu Hause. Weggehen. Und immer wenn ich dann eine Reise machte, ich musste zur Tante oder zur Großmutter nach Chur, während ich im Zug saß und hinausschaute, dachte ich, wie wäre es jetzt, wenn du da fliehst? Und dann merkte ich, es geht nicht. Weil die Familie vielleicht auch zu stark war und die Bindung an die Eltern vor allem, an die Mutter, die war riesig stark. Und ich wäre wahrscheinlich ziemlich bald wieder zurückgekommen. Aber der Ansatz war da.
Und interessant ist ja dann, wie solche kleinen Relikte zu literarischen Themen und Motiven werden. Über lange Zeit hinweg, nicht?
Ja. Das ist wahrscheinlich der Fundus, der in einem drin steckt. Und der eines Tages, wenn man schreibt, und vor allem, wenn man nicht zu planmäßig schreibt, sondern ein bisschen Écriture automatique, da ist es möglich, dass solche Kindheits- und Jugendgefühle heraufsteigen und dass man sie dann zu Papier bringt.
In diesem Fall, Oskar Peer, ist ja ein Gefühl des Mangels, wenn wir es mal so umschreiben wollen. Gibt es denn auch schöne Gefühle, gute Gefühle, die sich sozusagen dann transponieren in literarische Motive? Denn bei Ihnen sind es ja vielfach sehr belastete Figuren, zum Beispiel im Roman Akkord. Dort haben wir auch einen Außenseiter, der sich dann wegmacht aus der Gemeinschaft, hinauf in die Berge, der Gemeinschaft etwas beweisen will, dass er eben nicht ein Außenseiter ist. Das sind ja immer Momente aus einem Mangel heraus, die zum Motiv werden. Gibt es denn auch gute Momente, gute Emotionen aus der Kindheit, die in Ihrem Werk wieder auftauchen?
Ja, ich glaube, ich mache einen Unterschied zwischen meinem Roman «Le Rumour de Flume», «Das Raunen des Flusses», das ist eine Beschreibung meiner Kindheit und meiner Jugend. Und da habe ich Abstand und da beschreibe ich die Menschen, wie sie sind. Und ich selber als Erzähler gehe natürlich mit, ich habe meine Probleme und so weiter, aber es ist eigentlich undramatisch. Das Werk ist eigentlich mehr episch als dramatisch, während meine Geschichten, wie Akkord oder wie diese Geschichte da, das alte Haus, die haben schon die dramatische Fabel in sich selber, die Spannung. Und der Hauptheld, der Protagonist, ist ja meistens ein Außenseiter. Und das kommt von mir selber, ich bin selber einer. Nicht, dass ich das bewusst machen würde, aber man tut sich selber in das Buch hinein, ohne zu merken, was man da tut.
In das alte Haus, zweisprachig jetzt wieder herausgekommen, geht es um eine Dorfgemeinschaft, es geht um eine ganze Reihe einzelner Leute aus diesem Dorf. Es gibt sehr berührende Figuren, Außenseiter, zum Beispiel einen Stotterer, der ganz auf der Seite des Helden dasteht. Es gibt dann eben auch die Mächtigen, vor allem den Gemeindepräsidenten und Wirt Lem. Und es gibt, das dürfen wir ja nicht ganz vergessen, auch dieses Haus. Das Haus spielt ja eine ganz wichtige Rolle, nicht nur im Titel. Das Haus als eine Metapher für etwas, was zwar seit Jahrhunderten steht, was scheinbar unverrückbar feststeht, was aber höchst gefährdet ist. Ein starkes Bild eben, wie Sie eingangs erwähnt haben, wenn wir bedenken, was inzwischen mit diesen Häusern passiert.
Er sagt einmal zu seinem Freund, vorläufig war das ein Haus wie ein anderes, aber jetzt in dieser dramatischen Situation, dieses Haus verlieren zu müssen, bekommt das Haus eine ganz andere Bedeutung. Letzten Endes haben das Gefühl, dass dieses Haus seine eigene Identität ist. Und wenn er das Haus verliert, verliert er seine eigene Identität oder verliert ein Stück seines Ehrgefühls oder seines Ich. Und deshalb versucht er mit allen Mitteln es zu besorgen. Und in dem Moment, wo es nicht geht, wo alles verloren ist, da gibt es nur mehr das Feuer.
Vielleicht können wir auch noch sagen, am Anfang der Erzählung wird sein Vater beerdigt, so beginnt eben überhaupt die Geschichte. Die Mutter ist schon tot, der Bruder verschollen. Und wie wichtig dieses Haus für Jasper ist, auch als Refugium jetzt, wo es ihm schlecht geht und was alles mit diesem Haus verbunden ist, das zeigen Sie zum Beispiel in einer kleinen Passage über zwei Seiten hinweg. Hören wir uns das doch einmal an.
Hier und da, mit was zu tun, geht er im Haus umher, öffnet da und dort eine Tür, schaut hinein. Im Ganzen sind es 6 Zimmer. In der Stube steht noch immer der alte Schrank aus poliertem Nussbaumholz, eine ganze Wand füllend und bis zur Decke hinaufreichend. Ein Wundermöbel mit verschiedenen Fächern und zahlreichen, zum Teil winzigen, halb versteckten, ineinander verschachtelten Schubladen. Das Wunderwerk irgendeines ingeniösen und geduldigen Schreiners. Je nachdem, welche Schublade man öffnet, kommen verschiedene Düfte heraus. Er findet ein paar stinkende Pfeifen seines Vaters, ein großes Feuerzeug, das noch immer nach Benzin riecht, in einem anderen Fach einen Wollknäuel mit Kampfergeruch, hier ein in Leder gebundenes Büchlein mit frommen Sprüchen, dann eine Kartonschachtel mit Medikamenten, Arnikegeist, Wunderbalsam, Tuck gegen Frostbeulen, Schloans gegen Vaters Rheuma. Der penetrante Duft erinnert ihn an ferne Winterabende. Er fragt sich, ob nicht irgendwo ein paar Banknoten stecken könnten, vielleicht von der Mutter in Sicherheit gebracht. Oder Goldschmuck. Er sucht überall, entdeckt zu oberst noch ein raffiniert verborgenes kleines Schublädelchen. Es enthält eine Taschenuhr ohne Zeiger. Die alte Bibel mit Messingverschluss befindet sich in einer kleinen geschnitzten Truhe mit der Jahrzahl 1704. Jasper klappt den Deckel auf, nimmt sich heraus. Auf den hintersten, ungedruckten Seiten steht eine bunte Familienchronik. Anschaffungen, Geburten, Taufen, Hochzeiten, Krankheiten und Todesfälle. Dazu noch allerlei lose Zettel, Rechnungen, Briefe, verblichene Fotos. von Geldscheinen und Wertpapieren auch in der Heiligen Schrift keine Spur. Er verlässt die Stube, steigt die Treppe hinauf. Im ersten Stock zu hinterst ist Domenics Arbeitszimmer. Die Mutter hatte gewollt, dass alles genau so bleibe wie damals, als er noch da war. Sein Arbeitstisch, zwei Stühle, eine alte Couch, auf dem Gestell ein paar Bücher, auf einem kleineren Tisch ein Totenschädel, den ihm ein krebskranker Studienkollege geschenkt hatte. An der Wand Domenics Bild, er schaut einem ins Gesicht, aber ohne zu lächeln, wie halb abwesend. Auf einem anderen, kleineren Foto sieht man ihn zu Pferd, mit Stiefeln, Gürtel und breitkrempigem Hut, wie ein geborener Abenteurer. Das Abenteuer steckte ihm im Blut. Jasper erinnert sich, wie er einmal sagte, weißt du, eines Tages möchte ich weggehen, weit weg. Dieses Tal ist viel zu klein, zu eng, hier erstickt man. Ich möchte weit in die Welt hinaus, so weit wie möglich, bis an die Küste. Dann übers Meer, bis nach New York. Zuerst eine Zeit lang dort bleiben, dann eine Reise kreuz und quer durch die Staaten. Amerika, das ist ein fantastischer Kontinent. Dort kannst du Tage und Wochen lang über riesige Ebenen dahinfahren, an Farmen und Kornfeldern vorbei, über Ströme, dessen Breite wir uns gar nicht vorstellen können, zum Beispiel der Mississippi. Irgendwo in der Ferne eine Bergkette, in einem bläulichen Dunst und über dir ein grenzenloser Himmel. Er sagte auch, hier, bei diesen mittelmäßigen Menschen, kannst du dich nicht verwirklichen. Um dich zu verwirklichen, musst du weggehen, ins Ausland, wie unsere Vorfahren, die nach Italien, nach Deutschland oder Russland emigrierten. Was mich betrifft, ich möchte nach Amerika. Natürlich gibt es dort nicht nur Farmer und Cowboys, sondern auch Gangster. Ganze Banden von Gangstern. Aber es wäre interessant, einmal auch denen zu begegnen, einmal die Gefahr und Todesnähe kennenlernen. Ich bin überzeugt, dass die Gefahr unglaubliche Energien in uns wecken kann.
Herzlichen Dank, Oskar Peer. Das war eine Passage aus dieser Erzählung, Das alte Haus, zweisprachig herausgekommen bei Limmat, Originaltitel im Valladar La Casa Velha. Ja, wir haben jetzt diese beiden Brüder. Einer bleibt, hat Schwierigkeiten hier, der andere will weg, das Leben erfahren. Er ist dann am Schluss verschollen. Dann haben wir Jasper, der das Haus verkaufen muss. 300 Jahre war es im Besitz dieser Familie. Dann haben wir den Gemeindepräsidenten, den reichen Lem. Wir haben das Dorf, das ein bisschen unentschieden ist, aber ganz eindeutig nicht rebelliert dagegen. Und wir haben einen, ich sag's jetzt mal vom Film her, neudeutsch, einen Showdown. Also wir haben den guten, armen Jasper und wir haben den bösen, reichen Lem. Und die begegnen sich tatsächlich eines Tages in den Bergen. Und der Jasper hat sein Jagdgewehr bei sich, legt sogar an auf Lem, hat ihn im Visier, lässt es dann aber. Das sind eigentlich typische Ingredienzien des Heimatromans, des Dorfromans. So funktioniert's von der Struktur her. Und das hat mich eigentlich verblüfft, dass es genau dieses Modell ist, genau diese Struktur, die hier zum Vorschein kommt. Ist es bewusst gemacht? Kennen Sie Heimatromane, Dorfromane oder hat es sich so ergeben? Inklusive eben dieses Zusammentreffen der Bösewichte als dramatischer Höhepunkt.
Also ich habe es wenig gelesen, vielleicht Ernst Zahn, vielleicht Rosecker. Ganghofer habe ich nicht gelesen, aber ich habe oft von ihm gehört, und zwar am Tisch. Vater war ein großer Leser und Ganghofer war einer seiner größten. Und er erzählte uns ganze Romane und die sind in mich hineingegangen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese Romane irgendetwas bewirkt haben. Die heile Welt, die meine ich nicht. Aber das kleine Dorf in den Bergen, das habe ich ja erlebt, da bin ich ja aufgewachsen. Das ist meine Welt, das sind meine Wurzeln. Und das mache ich unbewusst, beschreibe ich dieses Dorf. Gesehen habe ich eigentlich ein Dorf im Münstertal, Tschirf, weil ich dort Lehrer gewesen bin. Und einmal habe ich da eine Ruine eines Hauses gesehen, außerhalb des Dorfes. Und da habe ich gedacht, wer weiß, ob da jemand gewohnt hat in diesem Haus. Und das war vielleicht die, man nennt das Initialzündung, aber so gefährlich war das auch nicht. Aber später, ein paar Monate später, als ich in Zürich studierte, habe ich angefangen, diese Geschichte zu schreiben und ich sah dieses Dorf. Aber ich möchte das nicht gleichsetzen. Denn auf der einen Seite ist ja die Wirklichkeit, auf der anderen Seite ist die schreibende Fantasie. Und dann geschieht einfach etwas.
Was ja dann diese Erzählung natürlich von klassischen Mustern des Heimat- und Dorfromans sehr unterscheidet, ist der Schluss, der offene Schluss. Und natürlich auch die weit ausholende Naturbeschreibung. Da wird dann das Muster gebrochen und da kommen Sie natürlich mit Ihrem Erzähltemperament, mit Ihrer Freude an den Realien und mit Ihrer Lust, das umzusetzen, Oskar Peer, voll zum Zug. Sie haben gesagt, Sie hätten das Dorf Tschirf im Auge gehabt und als Student hätten Sie das Bild dort gesehen, des zerfallenden Hauses. Sie haben als 24-Jähriger dann eben diese Geschichte publiziert. Und dann haben Sie 99 die Geschichte erweitert und jetzt, 2010, bringen Sie die deutsche Version. Was ist es, dass Sie über ein Schriftstellerleben lang nicht loslässt, eben nicht nur denkerisch, sondern eben auch kreativ? Sie schreiben darüber, Sie nehmen es wieder zur Hand. Was ist es?
Ich würde sagen, es sind nicht die Menschen. Es ist nicht die Spannung zwischen einem Reichen und einem Armen, zwischen einem Bösewicht und einem lieben Kerl. Es ist eigentlich die Konstellation dieser Menschen. Es ist das Dorf als Bild, als Konstellation, als Energienetz sozusagen. Und es ist vor allem diese Landschaft. Und es ist etwas Merkwürdiges. Es gibt Geschichten, die schreibt man einmal und dann ist das erledigt. Und diese Geschichte da als Gebilde, das faszinierte mich und deshalb bin ich wie unbewusst wieder an diesen Text herangekommen und habe da weitergeschrieben und dann noch einmal geschrieben, romanisch und dann deutsch geschrieben und dann wieder romanisch und dann wieder deutsch. Diese deutsche Fassung ist übrigens nicht die erste, ich habe das schon in den 70er Jahren in Zeitungen publiziert. Aber eben, ich habe dann gemerkt, dass ich eine riesige Freude habe an dieser Geschichte, sie ist man überhaupt nicht verleidet. Im Gegensatz zu anderen Geschichten, die ich geschrieben habe. Es gibt den Alberto Giacometti, der unzählige Mal die gleiche Zeichnung, die gleiche Plastik macht oder das gleiche Gemälde. Er sagte zum Beispiel, und das war für mich vielleicht typisch, dass wenn man ein Gesicht malt, dann enthüllt es immer wieder neue Seiten. Und ein bisschen so war es bei dieser Geschichte da.
Und zum Schluss würde ich gerne hineinhören in Ihre Muttersprache, ins Valader. Hören wir uns doch eine ganz kleine Beschreibung an des Hauses und dann nachher nach der deutschen Version lassen wir es aus- und nachklingen in Ihrem rätoromanischen Idiom im Valader.
Jaspers Haus, 3 Jahrhunderte alt, ist eines der eigenartigsten in der Gegend. Teils Mauerwerk, teils dunkle Balken und Rundholz, in der Mitte eine Laube, die Fenster alle von verschiedener Größe, von Symmetrie keine Spur. Man weiß auch nicht, warum dieses Haus in der Mitte einen leichten Knick macht. Die hinten angebaute Scheune stößt unmittelbar an eine Felswand. Das Dach mit vorstehendem Giebel ist etwas uneben. Die Schindeln sind grau und dürr. An der vorderen Fassade, eine verblichene Jahreszahl, Mitte 17. Jahrhundert. Stein und Holz haben bisher der Zeit standgehalten, obwohl die Zeit dauernd umhergeistert, lautlos, mit unsichtbaren Händen. Nur beschäftigt ihn das heute kaum, weder das Alter seines Hauses noch die Schulden, die auf ihm lasten. Als er in den Flur tritt, hat er höchstens den Eindruck, dass seine Schritte heute lauter als sonst widerhallen. La casa de Jasper suont veglia e sino de los più singulares qui ad intorn, mezz de crap con mersi regulars, mezz de lein con trammas ed asses botneires, in de lobgia quernada, fnestres de differente grandezza, de simmetria neanche idea. In osanner perciccia quista casa e senti mezz storto in pada lavart. Il tabla, sotil medem tet tocca entra som directa manci in appareiz de grip. Tete pensla querna con scandeles. Vidal mur un milaisem sblaci. Mità del 17° centinaire. Crappelein an resisti al temp. Schabainci al temp Es adüna quia, fusignant per quad intuorn cun mans silenzius.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.